Wir hören als Text für die heutige Predigt eine längere Passage aus dem 7. Kapitel des Jeremia-Buchs. Wir sind also immer noch in dieser Auslegung der Prophetentexte. Die Verse 1 bis 15, es ist die sogenannte Tempelrede des Jeremia. Das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging: Stell dich ins Tor zum Haus des Herrn und rufe dort dieses Wort aus und sprich: Hört das Wort des Herrn, ganz Juda, die ihr durch diese Tore hineingeht, um euch vor dem Herrn niederzuwerfen. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: Macht eure Wege besser und eure Taten, dann will ich euch wohnen lassen an dieser Stätte. Verlasst euch nicht auf verlogene Worte wie diese: Der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, das ist der Tempel des Herrn. Macht vielmehr eure Wege besser und eure Taten. Wenn ihr wirklich Recht schafft untereinander und den Fremden, die Weise und die Witwe nicht unterdrückt und kein unschuldiges Blut an dieser Stätte vergießt, und nicht anderen Göttern Nachlauf zu eurem eigenen Unheil, dann werde ich euch wohnen lassen an dieser Stätte, in dem Land, das ich euren Vorfahren gegeben habe vor langer Zeit, für immer. Seht, ihr verlasst euch auf die verlogenen Worte ohne Nutzen. Stehlen, töten und ehebrechen und falsch schwören und dem Baal Rauchopfer darbringen und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Und da kommt ihr und tretet vor mich in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, und sprecht: Wir sind gerettet, um dann all diese Abscheulichkeiten zu begehen. Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, in euren Augen eine Räuberhöhle geworden? Auch ich, seht, ich habe es gesehen, Spruch des Herrn. Geht doch zu meiner Stätte in Schilo, wo ich anfangs meinen Namen habe wohnen lassen, und seht, was ich ihr angetan habe wegen der Bosheit meines Volks Israel. Und nun, weil ihr all diese Taten begeht, Spruch des Herrn, obwohl ich zu euch geredet habe, immer wieder eifrig geredet habe, und ihr nicht gehört habt, und ich euch rief und ihr nicht geantwortet habt: Was ich Schilo angetan habe, werde ich dem Haus antun, über dem mein Name ausgerufen ist und auf das ihr vertraut, und der Stätte, die ich euch und euren Vorfahren gegeben habe. Und ich werde euch von meinem Angesicht verstoßen, wie ich all eure Brüder verstoßen habe, alle Nachkommen Ephraims. Liebe Gemeinde, so ein Tempel wie damals in Jerusalem, der Ort, wo Gott wohnt, wo er bleibend präsent ist, tief drin im Dunkel des Allerheiligsten, der muss eine einzigartige Faszination ausgeübt und eine besondere Anziehungskraft gehabt haben. Viele hinduistische und buddhistische Tempel, aber auch die Heiligtümer und nicht zuletzt christliche Kirchen üben bis heute eine solche Anziehung auf Menschen aus, insbesondere die nicht enden wollenden Touristenströme. Hier bei Jeremia, der sich bei den Eingangstoren zum Tempel aufgestellt hat, strömen die Menschen, um sich vor Gott niederzuwerfen und ihn anzubeten. Das ist eigentlich etwas, was wir uns auch wünschen würden. Noch viel mehr Menschen, die an Gott denken, die sich zu ihm bekennen, sich um ihn herum versammeln, die zu ihm beten und in seinem Namen untereinander Gemeinschaft haben. Gewiss, das wäre schön. Vielleicht empfinden wir ja manchmal sogar einen gewissen Neid, wenn wir hören oder erleben, wie es da
in Freikirchen bisweilen strömt.
Doch lassen wir uns nicht täuschen. Gerade da, wo der Mensch mit den höchsten und erhabensten Dingen beschäftigt ist, da ist er auch am meisten gefährdet. Nichts wird so leicht verkehrt und zum Zerrbild seiner selbst entstellt wie die Religion. In der Welt konkreter Erfahrung wird ein Irrtum relativ bald durch handfeste Tatsachen entlarvt und korrigiert. Religion aber besteht und gründet in dem, was Gegenstand des Glaubens ist. Korrigierend wirkt hier einfach die stille, verborgene Art, in der Gott auf uns einwirkt. Und das lässt dem Missbrauch großen Spielraum. Auch das prophetische Wort ist da wehrlos, sogar selber der Verfolgung ausgesetzt. Jeremia starb ja eines gewaltsamen Todes. Im Religiösen kann sich ein Mensch unter dem Anschein, es gehe ihm um Gott, selbst in Szene setzen, sich darstellen, sich selbst bestätigen, fromm scheinen und im Herzen dennoch von Gott entfernt sein. Das ist es, was Jeremia vor sich hat. Zu seiner Zeit war der Beginn von König Joachims Regierungszeit und die tiefgreifende religiöse Reform seines Vorgängers Josia, die lag schon über ein Jahrzehnt zurück. Das damals neu erwachte Bewusstsein frommer Werte war jetzt nur noch übernommen, bereits wieder verblasst. Was geblieben war, war die Heilsgewissheit, die sich auch auf Jahwes Präsenz im Tempel gründete, aber die Einstellung im Alltag und in der Lebenspraxis der Menschen war eine ganz andere. Die Sünde gegen das erste Gebot, also das Verehren fremder Götter, und wenig später, als wäre nichts geschehen, das Erscheinen im Tempel Jahwes, das ist einer der stärksten Vorwürfe, die Jeremia hier macht. Dass dies ein Problem ist, können wir erst nachvollziehen, wenn wir Martin Luthers Definition übernehmen. Ist Gott das, woran man sein Herz hängt und auf das man sich verlässt, dann kann Götzendienst in moderner Form auch an uns eine Anfrage sein. Der Glaube an die Macht des Geldes beispielsweise oder des Reichtums, den kann man heute weit verbreitet wiederfinden. Auch Angst vor oder Vertrauen auf die militärische Macht der Nationen und ihre Waffenarsenale ist ein Beispiel. Der Drogenrausch als vermeintliche Erlösung oder die Hingabe an den Sex als moderne Form des Baalismus, das alles sind Erscheinungen der Vergöttlichung von Weltlichem. Problematisch und zu Götzen werden diese Mächte dann, wenn sie zerstörerisch wirken und in Abhängigkeiten führen. Und die Folgen des sich Abwendens vom einen wahren Gott Israels sind dann sofort die Auswirkungen auf alle weiteren Gebote. Das Stehlen, Morden, Ehebrechen, falsch schwören und Frisieren in Anführungszeichen der Wahrheit, Zeichen der Wahrheit, dass sich all das unter der dekorativen Tarnung einer scheinbar intakten Religion abspielen kann, das muss zu denken geben. Ich meine, da müssen wir Jeremia uneingeschränkt beipflichten. wenn Sonntag und Alltag solcher Art auseinanderklaffen, dann wird der Gottesdienst zur frommen Lüge. Und Jeremia hat schon recht, wir können Gott nicht täuschen. Auch ich habe es gesehen, lässt Gott durch den Propheten ausrichten. Ein Theologe übersetzt diesen Satz mit: Ich bin nicht blind. Wenn wir uns an die vielen Stellen im Jeremia-Buch auftauchenden Aussagen Jeremias über die Erfolglosigkeit seines prophetischen Wirkens erinnern, müssen wir annehmen, dass auch diese sehr harten Worte hier in der Tempelrede die Menschen nicht unmittelbar getroffen haben dürften. Gleichwohl könnte es sein, dass dieser hier verhandelte Zwiespalt zwischen unserem Bild nach außen und dem Bild, das Gott von uns hat, uns nicht ganz fremd ist. Und vielleicht kann es für uns durchaus auch einmal hilfreich sein, uns zu überlegen, wenn das stimmt, was Psalm 139 sagt, dass nämlich Gott unsere Gedanken von fern versteht. Was sieht er dann wirklich bei uns? Liebe Gemeinde, aus der Sicht der hier von Jeremia angesprochenen Menschen aus Juda könnte seinen Vorwürfen und Anklagen auch widersprochen werden. Es könnte sein, dass sie sagen, sie seien sich ihrer Sündhaftigkeit und Unvollkommenheiten wohl bewusst. Aber der beste Beweis, dass Gott gleichwohl zu ihnen halte und sie erwählt habe, sei die Tatsache, dass er hier bei ihnen wohne. Das ist der Tempel des Herrn. Hier hat er seinen Thron sozusagen. Hier will er seinen Namen wohnen lassen. Hier will er auch gefunden und angerufen werden. Wir sind gerettet. Gegen diese allzu selbstgerechte Haltung wendet sich Jeremia hier mit dem Vorwurf, dass diese Judäer Gottes Heilszusagen verfälschen, indem sie daraus einen Anspruch bzw. eine göttliche Verpflichtung herleiten, die Gott zum Diener und Garanten und so von den Menschen abhängig macht. Sie handeln zwar gegen seine Gebote, gleichzeitig hat dieser Gott sie aber gefälligst zu schützen und zu sichern. So wird das Wort vom Tempel des Herrn zur Lüge. Und hier will Gott darum auch nicht mehr wohnen. Jeremia spricht mit keinem Wort davon, dass es gar nicht Gottes Art sei, in einem irdischen Heiligtum zu wohnen. Doch wenn das Haus, in dem sein Name wohnen sollte, zur Räuberhöhle gemacht wird, dann will er da nicht sein. Dass Jeremia kein falscher Prophet war, die gab es nämlich auch, sondern auch mit seinen Unheilsweissagungen Recht behielt, das wissen wir heute. Was er hier dem Tempel als Schicksal des Heiligtums von Schilo prophezeit hat, das hat sich wenig später, im Jahr 586 vor Christus, zugetragen, als Jerusalem in Flammen stand und für die Bevölkerung das babylonische Exil begonnen hat. Und ein weiteres Mal dann im Jahr 70 nach Christus, nachdem Jesus selber so prophezeit hatte: Ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist, Markus 14, Vers 58. Und dieser Tempel, der nicht mit Händen gemacht ist, das ist er selber. Liebe Gemeinde, wenn wir das, was Jeremia hier sagt, nicht nur als Appell ans Gewissen, sondern als objektiven theologischen Lehrsatz verstehen, dann gibt es tatsächlich keinen Silberstreifen am Horizont. Nur wenn ihr wirklich eure Wege und eure Taten besser macht, nur dann will ich euch wohnen lassen, nur dann will ich auch selber bei euch wohnen bleiben, heißt es sinngemäß. Das würde bedeuten, dass Gottes Zuwendung und Präsenz von unserem Wohlverhalten abhängig wäre. Die Frage wäre dann ganz berechtigt, wer überhaupt noch etwas von Gott erhoffen dürfte und welche Gemeinde seiner Gegenwart überhaupt noch gewiss sein könnte. Ja, das wäre tatsächlich das Ende des Evangeliums. Doch zum Glück steht im Matthäusevangelium der Satz: Da bin ich mitten unter ihnen. Und zwar genau im Zentrum des Abschnitts, wo vom sündigen Bruder die Rede ist. Wir haben es in der heutigen Lesung gehört. Mit diesem sündigen Bruder sind wir sowohl in der Solidarität der Schuld und in der Erfahrung der Vergebung verbunden, als auch in der Verpflichtung zur Vergebung, nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 77-mal, sagt Jesus. Gott hält also in seiner Barmherzigkeit zu den Sündern, nicht nur zu denen, die es einmal waren, sondern auch zu denen, die es immer wieder sind. Nach dem ersten Johannesbrief gehören wir alle zu diesen. Sollten wir uns allerdings in unserer Sünde quasi häuslich einrichten wollen und das Sündigen für unser gutes Recht halten, dann dürfen wir natürlich von Gott keine heilsame Gegenwart und Hilfe erwarten, denn er widersteht unserer falschen Sicherheit. Wenn wir aber über unsere Sünde erschrocken sind, sie loswerden möchten und Gott um seine gnädige Gegenwart bitten, dann will er uns gewiss nicht enttäuschen. Dass unser alter Adam sterben muss, das ist ganz klar. Und darum sollten wir uns auch nicht dagegen wehren, wenn Gott ihn vernichtet. Wir fragen uns vielleicht, wie das denn geschieht. Nun, das Ende des Sünders, der meinen Namen trägt, ist das Kreuz Jesu. Wenn ich in seinem Kreuz mein eigenes wieder erkenne, dann werde ich es wohl auch erleben, dass Gott in für mich schmerzhafter Weise an mir arbeitet. Und wenn man einmal gemerkt hat, was da geschieht, kann man dieses Anteilhaben am Kreuz Jesu sogar lieb gewinnen. Ja, in Christus hat Gott die neue Weise gefunden, wie er unsere Wege und Taten besser macht. Und zwar diesmal nicht, damit Gott unter uns wohne, sondern dadurch, dass er in uns wohnt. Wer begriffen hat, wie nötig das ist, vielleicht nicht zuletzt durch diese Tempelrede in Jeremia 7, der kann sich auf neue Weise auch auf Gottes Verheißungen an die Vorfahren verlassen.